Moin und herzlich willkommen zu unserem neuen Nordsee-Kollektiv-Podcast. Im schönen St. Peter-Ording, Nordfriesland, spürt man den Sinn und die Liebe zur Heimat noch ganz besonders. Passend dazu sind Marco und ich heute zu Gast in der wunderschönen zweiten Heimat in Ording. Unglaublich erfrischend und herzlich war unser Treffen mit der Nordfriesin Levke, die hier als stellvertretende Hoteldirektorin ihr Zuhause gefunden hat. Sie lebt ihre Heimatverbundenheit mit ganzem Herzen und setzt sich mit großem Engagement für das Thema Nachhaltigkeit ein und zeigt damit ihren großen Respekt für die einzigartige Natur um uns allen herum. Die vielen Gäste heißt sie aber gleichermaßen herzlich und immer wieder willkommen und lässt keinen Zweifel daran, dass Tourismus und Naturschutz mit der richtigen Haltung zusammengehen. Moin Marco.
Moin Diana.
Mensch, schön, wir zwei wieder in vertrauter Runde, kann man jetzt schon sagen. Ne? Guck mal, habe ich Olo so ein bisschen abgelöst.
Das stimmt. Aber dafür sind wir heute bei Olo zu Hause.
Bei Olo zu Hause, also, genau.
Mehr oder weniger
so. Ja, also es ist schön hier, ne? Ganz muckelig. Und guck mal, ich habe hier einen fantastischen Kuchen vor der Nase. Den gab es jetzt noch, also weder im Strandgut noch im Beachmotel. Also ich muss sagen, ganz weit vorne hier fühlt man sich wirklich wie zu Hause.
Selbstgemacht von Helga, wie ich gehört habe.
Ja, denn wir sind heute in der zweiten Heimat und haben einen ganz, ganz tollen Gast heute hier sitzen, nämlich die Levke. Hallo Levke.
Hallo, und vielen Levke. Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Und wir wollen einfach mal ein bisschen von dir hören, wie du zu dieser wundervollen Heimat gekommen bist, ob es für dich genauso wundervoll ist, ob das für dich auch Heimat bedeutet, hier zu arbeiten und wo du überhaupt so herkommst. Erzähl doch mal ein bisschen.
Ich würde tatsächlich ganz vorne anfangen, weil ich bin ein waschechtes Nordfriesenkind, plattdeutsch groß geworden. Also ich habe eine riesengroße urnordfriesische Familie.
Oh, sag mal was, du kannst platt reden?
Ja, kann ich. Also ich bin plattdeutsch aufgewachsen. Und deshalb ist das für mich immer kein Problem, denn auch so zu schnacken.
Ja, cool. Ach, cool. Aber bist du in Nordfriesland auch geboren?
Ja.
Also ist ja immer so eine Sache.
Ja, ja. Genau.
In Husum, also oder?
In Husum, genau. Meine Eltern kommen beide ursprünglich von Nordstrand. Ach, und wir hatten früher immer Feriengäste und das war immer irgendwie von klein auf schon, dass man viel, viel mitgeben wollte. Also ich bin so groß geworden, dass man den Gästen immer erzählt hat, was es Besonderes gibt an unserer Region, was das Wattenmeer ausmacht, was man Tolles machen kann, Schlüssel für Fahrräder überreichen und so weiter. Und da gab es zwei Lager in unserer Familie. Mich, die das total großartig fand, und meine Schwester, die immer gesagt hat, lass mich mit den Gästen in Ruhe. Da habe ich keine Lust zu.
So. Was macht sie heute?
Die ist Steuerberaterin geworden.
Bloß genau. Keine Menschen.
Ja, aber das war eben, irgendwie war von Anfang an so eine gewisse Faszination da, auch für Land und Leute, weil man das eben von zu Hause so mitgekriegt hat. Und deshalb war das für mich eigentlich gar kein Thema, wo ich später mal hin will, weil ich sag mal, dieses Gastgebersein schon von zu Hause mitgekriegt habe. Meine Großeltern hatten zum Beispiel auch ursprünglich mal einen Gasthof in Witzwort gegenüber von der Kirche. Ja. Den gibt es heute gar nicht mehr, aber es wurde zu Hause immer darauf geachtet, dass weiße Tischdecken da waren, dass die Servietten richtig gefaltet waren. Das ist heute auf den Geburtstagen noch so. Manchmal schmunzelt man ein bisschen, weil das so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Aber so war irgendwie ja so ein bisschen Gefühl schon dafür da. Und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, duales Studium zu machen, Hotelmanagement, und bin im Behn-Dickenhof auf Sylt gelandet. Ah. Eben auch sehr friesisch angehaucht, habe ich mich tatsächlich auch gleich wohlgefühlt. Reddachhäuser, plattdeutsche Gastgeber, passte ich irgendwie ganz gut rein. Und dann war ich immer 6 Monate auf Sylt und habe dort eben mitgearbeitet und habe 6 Monate Studium gemacht. Am Bodensee in Ravensburg war das dann damals.
Ach Quatsch, da unten?
Ja, immer, genau. Okay. Ist man alles halbe Jahr umgezogen, also mit Sack und Pack. Hermes und DHL waren meine liebsten Freunde.
Aber direkt am Bodensee, das ist ja auch dann Kulturschock ein bisschen, ne?
Ja, total. Also ich bin auch tatsächlich vorher nie richtig in den Bergen gewesen. Wenn man dann, ich sag mal, als Nordseescholle da runterkommt, wird man schon ein bisschen belächelt. Also das ist auch ja nicht böse gemeint, wenn dann jemand oder ein Schwabe zu einem sagt, sie sprechen so komisch, und man selber denkt, die Einzige, die normal Hochdeutsch redet, bin ich. Das ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen daraus entstanden. Und dann war ich eben 3 Jahre im Studium und eben auch auf Sylt und hatte danach eine ganz tolle Ausbildung. Also ich bin da bis heute dankbar für, dass ich da einfach so reinrutschen konnte und die mich da so ein bisschen mit an die Hand genommen haben auch. Also das war auch nicht immer ein Zuckerschlecken. Man hat auch dann mal 2 Monate in der Spüle gestanden oder so, wenn eben Not am Mann war. Aber so hat man das von der Pike auf gelernt und wusste gleich, entweder das will ich jetzt machen und ich verfolge den Weg, oder ich suche mir was anderes.
Und gab es irgendwas, was du damals, also am Bodensee warst, vermisst hast? Oder was hast du am meisten vielleicht vermisst? Vermisst hat man bestimmt irgendwas, aber.
Ich glaube tatsächlich dieses Gradlinige, dieses Klare, was man den Norddeutschen immer nachspricht. Also es ist schon so, wenn ich nach Süddeutschland komme, dass ich so das Gefühl habe, die reden immer so ein bisschen um heißen Brei rum. Mhm. Also das, wenn man so gradlinig aufwächst, dann wird gesagt, was Sache ist und nicht irgendwie, ja, aber sie können doch mal und dies und das.
Mhm. Das okay. Ist, das also es war dann auch klar, dass du wieder also unbedingt nach Nordfriesland wolltest oder
gar
in den Norden?
Nein, gar nicht. Ich hatte, oder es war so der letzte Monat der Ausbildung. Und da ging es natürlich um die Frage, wie bei jedem, der mit der Ausbildung fast fertig ist, wo geht's hin? Und ich hatte zu der Zeit eine ganz tolle Zeit in der Gastronomie gehabt, hatte da ein bisschen mit im Restaurant Köcken mitgearbeitet, auch so ein bisschen in die Restaurantleiter-Sachen schon reingeschnuppert. Und wir hatten einfach ein total tolles Team, wo dieser Teamzusammenhalt wirklich da war. Und da konnte ich mir damals vorstellen, dass man eben auch was im Restaurant macht. Und dann hat meine damalige Chefin zu mir gesagt, Frau Brauer, Sie haben jetzt BWL studiert auf Hotelmanagement, um im Restaurant zu stehen, sind Sie zu gut? Und da war ich in dem ersten Moment ein bisschen vom Kopf gestoßen und habe so gedacht, so, hatte ich mir jetzt vorgestellt, so. Und dann kam aber eins zum anderen, dass man eben Stellenbeschreibungen durchsuchte und ich war dann ja eben noch in Ravensburg zur Abschlussprüfung. Und dann wurde dort tatsächlich eben, wurden Trainees gesucht. Und dann habe ich gedacht, naja, um ein bisschen was zu lernen, um die Erfahrung auch zu sammeln, wäre es ja irgendwie gut, wenn man dann nochmal woanders reinschnuppert. Und dann bin ich in München gelandet. Der nächste große Kulturschock für einen Nordfriesen, weil ich bin auch nicht in einem Steigenberger oder einem Sheraton gelandet, sondern ich bin im Platzl-Hotel gelandet, direkt gegenüber vom Hofbräuhaus.
Oh, schön.
Mit einer Personalwohnung in der 6. Etage, wo man selbst nachts um 23 Uhr noch die Blaskapelle gehört hat. So, und wenn man dann jeden Tag, sag ich mal, im Dirndl auch durchs Hotel läuft, ja, das ist schon anders. Aber wie gesagt, ich hatte da eine ganz tolle Zeit und die haben eben auch ganz bewusst erstmal geguckt, okay, was kann sie schon, wo will sie hin? Und dann wurde eben diese, stand diese Umweltzertifizierung an. Und ich bin so ein Mensch, wenn es Aufgaben zu verteilen gibt und sich keiner meldet, dann bin in der Regel immer ich der hier schreit. So. Und so war es dann damals auch, dass ich gesagt habe, ja, kann ich mir vorstellen, machen wir schnell so einen DEHOGA-Umweltcheck. 1,5 Tage, dann haben wir das Ding schon fertig. Dauerte natürlich viel länger. Aber wir hatten eben ganz tollen Einblick ins Hotel, weil man natürlich, was man immer vergisst, wenn man solche Umweltzertifizierung macht, dass man einmal den Betrieb ja auch wirklich auf den Kopf stellt. Also man schüttet einmal die große Tüte aus und guckt, was machen wir überhaupt. Und das war für mich damals eigentlich total großartig zum Ankommen, weil ich wirklich den ganzen Laden auf den Kopf stellen durfte, um irgendwelche Betriebsdatenblätter oder Abwasserbezeichnungen irgendwie raussuchen. Also okay. Da sind wir dann auf dem Dach rumgekrabbelt und haben irgendwelche Kennnummern gesucht von den Lüftungsanlagen. Schöner Ausblick. Aber genau, war ganz spannend. Und also das hat sich dann so entwickelt. Und dann hatten wir den Umweltcheck eben fertig gemacht und dann hatte man sich überlegt, oh, ist uns eigentlich ein bisschen zu wenig. Wir wollen eigentlich gerne ein ganzheitliches Managementkonzept machen. Also wirklich so ein bisschen auf eine ISO-Zertifizierung drauf, so 14001 oder so. Mhm. Aber man wusste eben, das war ganz, ganz klare, wie soll ich das nennen? Ich glaube, eine gute Selbsteinschätzung, das schaffen wir noch nicht, dafür sind wir nicht gut genug. Und dann haben wir uns eben auf Öko-Profit beworben. Das war in Bayern dann da die, ich sag mal, das Nonplusultra, zumindest in München, wo man sich eben hin entwickeln wollte.
Wo sind wir jetzt? Also in welchem Jahr ungefähr?
Wir sind jetzt in 2015.
Okay.
Genau. Und da sind wir dann tatsächlich jede Woche durch ganz Bayern gefahren, weil das Betriebe waren von der Verkehrsschilderdruckerei bis zur Abfallwirtschaft München und wir als Hotelbetrieb eben dazwischen. Aber die hatten alle ein Ziel, sie wollten nachhaltiger werden in ihrem Wirtschaften. Und das war ganz spannend, weil man eben auch diesen Einblick hatte in ich sag mal, die anderen Branchen einfach. Und ich habe viel gesehen in der Zeit, also wir sind gut rumgekommen und hatten die Möglichkeit, uns eben immer auszutauschen, uns da weiterzuentwickeln. Und dann habe ich ein Jahr diese Zertifizierung begleitet. Wir haben die dann auch bekommen und dann ging das bei mir aber los mit Heimweh. Also dann war man so 1,5, 2 Jahre in München und dann merkte ich schon, oh, so zum Geburtstag irgendwie immer den ganzen Tag da hochfahren und Familie ist doch weit weg. Und dann war es auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, okay, ich komme hier jetzt nicht mehr weiter. Also mein Trainee war praktisch abgelaufen, die Zertifizierung war erreicht. was kommt jetzt als nächstes? Entweder bewerbe ich mich jetzt auf irgendwie eine Empfangsleitung oder so, oder ich gucke, dass ich irgendwie meinen Interessen nochmal nachgehe. Und dann wurde in Bremen tatsächlich ein Master angeboten für nachhaltigen Tourismus, tatsächlich auf internationaler Ebene. Also wir haben das alles auf Englisch gemacht. Und da habe ich mich drauf beworben, bin sofort genommen worden, weil ich natürlich die Berufserfahrung dann irgendwie schon hatte. Und dann habe ich da noch schnell 1,5 Jahre Studium zwischengeschoben. Wir waren in der Zeit auch zum Beispiel in Dubrovnik und haben dort von den Rixos Hotels Umweltzertifizierung gemacht. Das war auch nochmal spannend, weil das eben diese internationale Schiene war, auch zu gucken, was am Mittelmeer müllmäßig irgendwie los ist, war schon erschreckend. Dann ist man in Deutschland irgendwie schon immer ganz, ganz weit. Aber eben so hat man das Thema von allen Seiten beleuchtet. Und da war es auch wieder irgendwie so ein verrückter Zufall. Ich saß an der Masterarbeit, die habe ich über Sylt geschrieben. Alte Seilschaften von früher.
Also, das?
Genau. Masterarbeit war tatsächlich über eine nachhaltige Entwicklung der Insel Sylt.
Ach guck, ja.
Und habe da praktisch dann alte Kontakte angehauen und dann haben wir da ein bisschen so ein Nachhaltigkeitskonzept geschrieben. Und da bin ich mit dem Landesbetrieb für Küstenschutz in Verbindung gekommen, eben aufgrund von Meeresspiegelanstieg, Meeresmüll und so weiter. Hatte die interviewt, hatte eben auch gefragt, was die so machen, und die kriegten eben mit, dass ich eben auch bald fertig war. Und dann kam so die Frage, ja, Frau Brauer, können Sie sich dann nicht vorstellen, auch für uns zu arbeiten? Es ist zwar kein Hotel, aber Sie kommen von hier oben, Sie können Plattdeutsch.
Das reicht.
Den Rest bringen wir Ihnen bei. Und tatsächlich war das genauso. Und dann bin ich mit 25 Jahren in öffentlichen Dienst eingestellt worden. Am 1. Mai, das war 2018, genau. Das war auch eine ganz spannende Runde, wenn man dann das erste Mal irgendwie noch nie mit so einer großen Behörde zu tun hat. Und dann gab es so eine große Einstellungsrunde. Ich war das Küken, das alles blind unterschrieben hat. und dann war es eben, wie gesagt, die Netzwerkstelle. Und dann hatte ich mein Büro in Tönning und war 2-3 Tage die Woche in St. Peter bei der Tourismuszentrale, habe da das Büro gehabt. Und da haben wir, ich sag mal, ganz viele Naturerlebnisveranstaltungen geplant, durchgeführt. Ich habe eine ganze Zeit lang SPO Klad Auf begleitet, eben diese Termine im Frühjahr und im Herbst.
Ja, okay.
Dann auch die Gäste eben mit durchgeführt, wenn wir die Veranstaltung hatten im Dünenhus. Oder wir haben das 10-jährige Jubiläum vom Weltnaturerbe Wattenmeer gemacht in 2019. Das war auch ein Riesenbaustein da damals dann für uns alle. Auch echt ein Kraftakt, um alle Reserven nochmal zu mobilisieren. Aber das war auch spannend, weil das eben auf dieser Destinationsebene war. Man natürlich komplett aus dem Hotel raus war. War für mich auch eine Umstellung. Aber man hatte diesen größeren Blick von oben, dass man auch wirklich so das Verständnis hatte, okay, woran hakt es? Was sind die Anspruchsgruppen, die da eigentlich dahinter stehen, die man sonst irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hat. Wenn man so in seinem täglichen Klein-Klein arbeitet, dann verliert man ja manchmal so den Blick für das große Ganze. Und das hat tatsächlich ganz gut getan. Und ja, dann...
Aber was ich faszinierend finde, hattest du damals 2000, wann hast du mit deiner Ausbildung begonnen?
2012.
Also, war das dir klar, dass du irgendwann in die, ich nenne es mal Öko-Ecke oder in die
Nachhaltigkeit?
Nee, das war gar nicht geplant.
Gar nicht geplant. Also ich bin auch so ein Mensch, der dann eher so sagt, oh, so Birkenstocks und Jutebeutel ist nicht so meins, ne? Und es muss schon irgendwie ein bisschen schicker und mit ein bisschen mehr Verstand dahinter sein. Ich glaube tatsächlich, wenn mir das damals jemand gesagt hätte, ich hätte angefangen zu lachen und den Kopf geschüttelt und gesagt, nee, glaube ich nicht so. Und dann ist es aber für mich irgendwie so eine Selbstverständlichkeit. Dadurch, dass ich hier aufgewachsen bin, ist es für mich so eine Herzensangelegenheit, auch ein bisschen auf die Region aufzupassen, ein bisschen auch zu vermitteln, was hier die Bausteine sind, dass es eben Sturmfluten gibt, dass sich die Küste regelmäßig verändert, dass kein Jahr hier gleich aussieht, dass sich der Strand jedes Jahr verändert, dass die Sandbank heute nicht so aussieht wie morgen, das ist ganz vielen nicht bewusst. Und ich habe schon immer gemerkt, dass ich immer so in Riesenerklärungsansätze dann ausartete. Das ist natürlich jetzt auch durch die Arbeit bei der Nationalparkverwaltung nicht weniger geworden, weil man noch mehr Hintergrundwissen hat. Aber wie gesagt, wenn man das so ein bisschen im Herzen trägt und irgendwie ein Interesse daran hat, so die Region auch ein bisschen zu vermitteln, beziehungsweise das, was uns so ausmacht, warum wir teilweise auch echt Respekt vorm Wasser haben, das können ja ganz viele auch immer nicht verstehen, da kommt dann so eins zum anderen. Und jetzt inzwischen sage ich halt, ja, okay, ich lasse mich auch gern als Öko-Tante abstempeln, wenn es hilft, stehe ich da gerne vor.
Ja, ich habe Ihnen gerade noch Matze getroffen und er sagte, mit wem treffe ich ihn heute? Und dann sagte ich so, Liefke, von der zweiten Heimat. Und dann sagt er, was hat er gesagt?
Naturschutz. Nicht
Naturschutz, genau. Er sagt Naturschutz, Liefke.
So, was?
Ja. Das war tatsächlich, aber nachhaken.
Ja, das war wirklich lustig, wie ich hier unterschrieben hatte. Dann machte das in St. Peter ja so die Runde. Oh, Liefke hat gewechselt und ist nicht mehr bei der Tourismuszentrale. Und dann dachten tatsächlich eine Zeit lang auch alle, dass Liefke auf so einem Strandgut in die zweite Heimat gewechselt wäre. Also die haben das auch noch alle durcheinander gehabt und alle waren verwirrt.
Also ist das im Dorf.
Ja, genau.
Jetzt haben wir es klargestellt, Naturschutz-Liefke ist jetzt in der zweiten Heimat angekommen.
Und Strandgut-Liefke ist noch im Strandgut.
Ist noch im Strandgut, genau. Aber wie kam denn Naturschutz-Liefke zur zweiten Heimat?
Tatsächlich gab es in meiner Studienzeit schon 2014 immer diese Kooperationsangebote, dass man für 50 Euro in Partnerhotels übernachten durfte. Das war auf Sylt dem geschuldet, dass wir der Romantik-Hotel-Kooperation angehört haben und man zu der Zeit eben, ich sag mal, für 50 Euro in ganz Deutschland übernachten konnte. Und als Student mit wenig Budget ist das Highlight. Also wenn du irgendwie Semesterferien hast und für 50 Euro in 5-Sterne-Hotels übernachten kannst, großartig. So. Und dann wurde hier oben aber eben die zweite Heimat aufgemacht. Und da habe ich damals zu meiner Freundin gesagt, wir müssen da irgendwie, das ist bei mir zu Hause, wird hier so überall beschrieben, wir müssen uns das angucken, wir müssen da hin und selbst wenn wir den vollen Preis bezahlen, so. Dann haben wir uns, wie jeder andere Gast auch, hier eingemietet, tatsächlich in der Stube hier nebenan, in Barne Hansen und wir konnten uns genau 2 Nächte leisten. Die waren wir dann auch hier, haben die total ausgenutzt, sind hier tatsächlich auch auf dem Balkon und über den Deich und haben dann damals beide schon gesagt, ja, irgendwie, das wäre ja was man früher oder später auch mal machen wollen würde. Ne? Irgendwie so ein Haus mit Seele, wo man ein bisschen was erzählen kann, das auch so ein bisschen nordfriesisch ist. Da haben wir uns irgendwie wohlgefühlt. Das hatte Geschichte, das passte irgendwie so. Ja, und dann, das hat man eben dann gemacht und dann hat man es ganz weit wieder weggepackt. Und wie es dann für mich die Entscheidung da war, okay, ich möchte zurück in die Hotellerie, war das eigentlich für mich ganz klar, okay, ich will in ein Haus, wo es auch oder wo Platz ist für Nordfriesland, für die Geschichte, für das Plattdeutsche, wo ich mich irgendwie zu Hause fühle. Und das war halt die zweite Heimat. Also das konnte mir ein Strandgut nicht geben, ein Beachmotel nicht geben, weil ich eben da dann doch so nordfriesisch angehaucht bin, dass ich das auch cool finde, dass wir die Tapeten an den Wänden haben. So. Und beziehungsweise ich kenne auch dann teilweise eben noch die Menschen, die da tatsächlich dann an der Wand hängen. Also war ganz witzig jetzt auch, wenn es dann um Seehundjäger geht und so weiter, wenn man die tatsächlich vorher bei der Nationalparkverwaltung auch mit betreut oder mit denen gearbeitet hat. Und heute sage ich ja übrigens dein Zimmer. So. Also so bin ich in der zweiten Heimat gelandet, weil das irgendwie besser zu mir passte.
Ich finde das ganz spannend, weil du ja, wie gesagt, aus der Naturschutz und da geht es ja auch immer darum, so ein bisschen, wie du schon sagst, ne, ein Gefühl für die Region und eben auch, dass es der Region gut geht. Und wie geht das eben mit Tourismus zusammen halt auch? Ne? Genau. Also wie funktioniert das für dich? Das ist ja, finde ich, ein ganz spannendes Thema.
Ich glaube, also für mich funktioniert das vor allem über Besucherinformationen. Das ist, glaube ich, was ich auch so aus der Zeit von der Tourismuszentrale und von der Nationalparkverwaltung mitgenommen habe. Dass es nicht geht, ich sag mal, mit der Keule über den Strand und sagen, hier, ich verteile jetzt Parktickets, sondern man muss die Leute einfach informieren. Und das ist bei der Masse an Gästen, die wir in St. Peter haben, nicht immer einfach. Weil gerade die Tagestouristen, ich sag mal jetzt mal auf dem Hamburger Speckgürtel, die fahren los, weil das Wetter schön ist. Die fahren über den Strand und die lesen sich nicht noch die Schilder durch oder irgend sowas. Und da kommt es irgendwie auf gute Kampagnen an, auf gute Mittel und Wege, dass man die irgendwie mit einfangen kann durch irgendwie coole Aktionen, die auch vielleicht ein bisschen Aufsehen erregen und dass man auch wirklich die Hintergründe erklärt. Warum ist das so? Also warum sollte ich den Drachen am Strand nicht außerhalb der freigegebenen Zonen steigen lassen? Weil ich sonst die Vögel aufscheuche, weil die sonst Fettreserven verlieren und irgendwie, dann noch mehr fressen müssen oder noch mehr Energie verbrauchen. Das ist vieles, was immer vergessen wird, finde ich. Gerade wenn man auch so von Naturschutz redet, dann es wird erklärt, man darf es nicht. Aber ganz oft wird nicht wirklich deutlich erklärt, warum darf ich es eigentlich nicht.
Und das ist, glaube ich, auch immer einfacher, ne? Wenn du den Leuten erklärst, was, also warum du es nicht darfst. Also ich glaube, Leute wollen es einfach verstehen. Und ich glaube, das ist dann auch oft der Trigger, wo die Leute reißt. Wenn du sagst, du darfst es nicht.
Ja, dann, das ist wie bei Kindern warum. So ein bisschen. Genau. Ne? Also die wollen es auch wissen und dann kriegst du sie halt auch. Ne?
Genau,
und,
also das ist natürlich auch, man muss da so ein bisschen diskussionsfreudig sein. Also wenn man dann ausholt und das erklärt, dann kommen natürlich auch Rückfragen. Wenn man da nicht sattelfest ist, dann geht die Diskussion auch mal dahin. Los, habe ich auch schon live und in Farbe erlebt. Aber man holt die Leute ganz anders ab. Also wenn ich irgendwie jetzt irgendwie einen Vogel finde und wo tatsächlich, ich sag mal, eine Schnur von einem Fischernetz um Hals ist, das ist irgendwie logisch. Aber eben nicht, wenn da ein Schild steht, wo einfach drauf steht, Dünenschutz ist Küstenschutz. Also das, ja, der Gast liest es und läuft weiter.
Ja, es macht so erstmal nichts
mehr. Genau, einem, ne? Und dass es mit Küstenerosion zu tun hat oder dass die Sträucher dann nicht halten, weil die Wurzeln plattgetreten werden und so weiter. Das ist das Hintergrundwissen, das dann fehlt und das man, glaube ich, auch von Gästen, die nicht von hier kommen, einfach nicht erwarten kann. Weil jede Region oder wo man auch aufwächst, hat so seine Besonderheiten. Also wenn ich jetzt in München groß geworden wäre, dann wüsste ich wahrscheinlich was über Lawinen und über Bergunglücke und so weiter, aber hätte wahrscheinlich noch nie Gezeiten gehört. Ich sehe das immer, wenn ich Besuch bekomme. Also, weil für mich ist das so selbstverständlich, aber ich muss jedes Mal Ebbe und Flut erklären und ich erkläre auch jedes Mal, was ein Seestern ist. Und,
kannst du Ebbe und Flut in einer Minute erklären?
Nein, das mache ich tatsächlich nicht, aus dem Grund, dass es letztes Jahr oder vorletztes Jahr eine Erneuerung von dieser Erklärung gab, weil ein Professor die altgediente Erklärung angezweifelt hat. Und ich weiß tatsächlich gerade gar nicht, welche jetzt wirklich richtig ist.
Dann werden wir sie mal nachliefern. Ich finde es gar nicht so unspannend. Der Klassiker ist auch Unterschied zwischen Insel und Hallig.
Ja, das stimmt. Ne? Und wie ist der?
Ja, jetzt, aber jetzt raus.
Genau.
Das vertrage ich auch nochmal wieder.
Ich hatte tatsächlich aber bei der
Nationalpark. Ohne Deiche.
Ja, genau.
Ohne, das ist der Hauptunterschied, einfach keine Deiche. Also ich finde das immer faszinierend. Das ist St. Peter keine Insel, aber wenn man hier auch Wattenmeer dann mit der Fähre durchs Wattenmeer fährt, das finde ich immer sehr abenteuerlich, wer da alles so auf der Fähre ist, mit einem interessanten Akzent und was Eltern so ihren Kindern so erzählen.
Ja.
Man wird sich am liebsten daneben stellen und sagen, Moment, darf ich kurz?
Mein Lieblingsbeispiel ist tatsächlich, wenn man im Zug nach Westerland sitzt. Und da hatte ich glaube, das war in Nordrhein-Westfalen tatsächlich nichts gegen Nordrhein-Westfalen, aber diese Mutter hat tatsächlich hinter mir auf dem Sitz dem Kind erklärt, ja, also wenn du jetzt aus dem Fenster guckst, links ist die Nordsee und rechts ist die Ostsee. Und dann sitzt du davor und denkst dir so, okay.
Nord und Ostsee ist auch immer so ein Thema hier oben, wo es gerne mal vertauscht wird. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört.
Ja, das, da sind wir auch ein bisschen empfindlich, glaube ich.
Das dürfen wir auch.
Ja,
sind ja, ist ja jeder in seiner Region, oder? Aber deswegen ist ja in der Tat Aufklärung, finde ich, halt auch so wichtig. Und das ist ja ein ganz spannendes Fleckchen Erde hier oben.
Ja, weil es auch so vielseitig ist. Ne? Also wir haben ja, oder die Tourismuszentrale redet ja immer von 4 Klimazonen. Also so der Brandung und den Dünen oder dann auch dem Wald, den wir hier vorne haben. Ganz viele Gäste kennen ja auch tatsächlich den Wald nicht in St. Peter Bad. Und dann denke ich immer, wenn man durch St. Peter läuft, dann sieht man doch mal irgendwo Bäume.
Ja, aber ich glaube, viele bewegen sich halt in gewissen Kreisen. Also, nicht, also ich meine jetzt nicht damit irgendwie jetzt in Gehobenen oder Niedrigen, sondern ich meine einfach so der Ordinger Gast entscheidet sich teilweise für Ording, weil er dann sagt, okay, ich kann mein Auto hier parken, kann über den Deich und gehe zum Wasser. Und geht dann vielleicht einmal die Woche, wenn er da ist, dann nochmal ins Bad oder ins Dorf zum Essen oder zum Shoppen. Und das war's. Also.
Genau.
Aber wie schätzt du die generell so ein, den klassischen Nordseegast? Ist er grundsätzlich interessiert?
Ich glaube tatsächlich ja.
Ja?
Also man muss sich nur die Zeit dafür nehmen. Und ich unterscheide da in Sommergäste und Gäste, die außerhalb vom Sommer kommen.
Ah, okay, ja.
Weil die im Sommer kommen, das sind für mich so die Sommersonne-Strandtouristen, die wirklich den ganzen Tag am Strandkorb liegen und auch total zufrieden damit sind, wenn sie morgens baden können, wenn es was Leckeres zu essen gibt und dann abends wieder nach Hause. Da ist dann schon das höchste der Gefühle, irgendwie einen Kitesurfkurs zu machen oder irgendwie nochmal einen Strandsegelkurs und dann ist die Woche meistens auch schon rum.
Oder ein Smoothie mal.
Genau, wenn es regnet.
Genau, stimmt.
So. Und wenn man dann ein bisschen die Zeit nach vorne schiebt, also so April, Mai oder auch September, Oktober, das ist ein ganz anderes Gästeklientel. Das sind dann meistens eher so Alleinreisende oder auch Ehepaare, wo die Kinder aus dem Haus sind. Und die haben wirklich ein ganz starkes Interesse daran zu verstehen, warum wir manche Dinge hier so machen, wie wir sie halt machen. Also warum darf ich auf dem Strand nach 22.30 Uhr nicht mehr parken? Warum ist jetzt gerade Vogelzug? Und warum sitzen hier überall Ringelgänse auf den Feldern? Weil man dann in der Zeit natürlich auch mehr damit konfrontiert wird. Also das sind ja dann so die Zeiten, wo hier, ich sag mal, im Naturbereich auch besonders viel los ist. Und die Gäste, die dann in der Zeit da sind, die gehen auch auf Führungen, die sind auch bereit, für Naturschutz zu spenden. Also das ist auch so eine Erfahrung, die wir mitgenommen haben aus dieser Nationalparkverwaltungszeit, dass einfach im Sommer viele Familien da sind, die eben, ich sag ja, wenn du mit kleinen Kindern unterwegs bist, dann machst du vielleicht nochmal eine Wattwanderung, aber das ist ja ein ganz anderes Lernniveau, als wenn man jetzt irgendwie eine Führung macht. So eine große Strandtour mit Picknick, 4 Stunden über die Sandbank, angefangen an der Strandhütte und dann nach oben. Hm. Da kommuniziert man ganz andere Dinge, als wenn ich jetzt irgendwie einen Wattwurm ausgrabe und sage, hier, das sind die kleinen Sandhäufchen, die vor der Nase liegen.
Ja. Ja, aber das sind auch die Gäste, die das auch wirklich wollen, ne? Die genau. auch wirklich auch das toll finden, wenn es hier oben stürmisch.
Ja.
Ja, die dann wirklich sagen, ich finde das
erleben
gut.
Wollen,
genau,
ne?
So. Das ist dann für die dann auch Nordsee.
Ja, so. Die dann auch zum Fotografieren wirklich in die Dünen reinsteigen. Mhm. Da geht mein Nordfriesenherz dann schon immer auf mit, mach doch nicht alles kaputt.
Nur für ein Foto.
Ja, wirklich. Ja, weil das natürlich, wenn das Wasser dann höher steigt, dann ist die Faszination erstmal groß.
Ja.
Und dann wird auch schnell vergessen, wo irgendwie Schilder standen und so, weil ich kann ja nirgendwo anders hin, weil das Wasser ist ja da.
Nee.
So.
Es ist einfach eine ganz besondere Gegend hier oben und für unsere Gäste auf jeden Fall, aber dann auch leben und zu arbeiten hier in Nordfriesland, hier in St. Peter-Ording. Mhm. Was macht das für dich denn da so besonders?
Ich glaube tatsächlich die Nähe zum Wasser. Also ich bin so ein absolutes Wasserkind. Ich bin auch die abends dann hier nochmal schnell eine Runde dreht, bevor ich nach Hause komme, weil ich das einfach genieße, auch wenn ich morgens zur Arbeit komme. Einmal kurz den Blick über den Deich, einmal gucken, okay, wie sieht es heute aus? Ist das hellblau, ist es dunkelblau? Haben wir Wellengang oder... Wie sieht es jetzt gerade aus? Man geht einfach mit einem ganz anderen Gefühl irgendwie zur Arbeit und kommt da auch ganz anders raus. Also wenn ich so einen total blöden Tag hatte, das kennen wir ja alle, wenn ich so einen ganz blöden Hoteltag hatte, wo die Gäste einfach wieder fernab von Gut und Böse waren, sage ich mal. Mhm. Wenn ich dann über den Deich komme und so sehe, das gibt mir so eine Ruhe. Also so, dass ich denke, okay, das kann alles gar nicht so schlimm sein, wenn man in so einer Umgebung arbeiten darf. Aber das bin vielleicht auch wieder ich in dem Moment, weil mir das so, das bringt mich runter.
Betreibst du auch Wassersport oder ist es wirklich dann einfach nur der Spaziergang?
Nee, ich gehöre tatsächlich zur Pferdefraktion.
Okay.
Ringreiten und so weiter.
Ach, du kannst Ringreiten?
Ja. Nicht mehr gut, also ich bin ein bisschen außer Übung.
Ich kann das mir heute
jetzt bin ich raus, was ist das?
Das sitzt du auf dem Pferd, also du kennst bestimmt die ganze Tradition, ich habe es mir nochmal angeschaut, aus Touristenperspektive, sitzt du auf dem Pferd mit so einer Lanze in der Hand und musst dann durch so einen kleinen Ring, der irgendwo da an so einem Galgen hängt, musst du mit der Spitze durch.
Ach so.
Und im Galopp drauf los.
Also wie früher, nur die Männer sind dann gegeneinander. Mit
ja, gegeneinander und heute musst du nur so einen kleinen Ring treffen.
Ja, okay.
Aber der ist nur so groß. Was für ein Durchmesser hat der? Weißt du das?
Ja, es kommt darauf an, welche Ringe du hast. Es gibt welche für Anfänger, es gibt welche Fortgeschrittene, es gibt Königsringe.
Und es gibt Polarumringe.
Ja, zum auch. Üben bestimmt auch. Nein, es ist aber tatsächlich, das ist halt so was Ur-Nordfriesisches.
Ja.
Ne? Also ich glaube, wenn man hier aufgewachsen ist, ist man an Ringreiten nicht vorbeigekommen, weil das ist wie für andere Orte irgendwie Schützenfest und Feuerwehrball. Mhm. Hier war es Ringreiterball.
Ich dachte immer, hier ist Boseln so. Der
ja, auch. Das, ja. Also Eiderstedt ist ja so Boselnation, ja,
genau.
Aber
Weltmeister, sag ich mir sagen lassen.
Genau, für die, die dann eben auf dem Pferd unterwegs waren, da wurde dann auch immer gegeneinander geritten. Also die ganze Nordfriesland reitet gegeneinander, dann reitet Tetenböll gegen Osterhever oder Tetenböll gegen Nordstrand oder dann gibt es hier auf Eiderstedt zum Beispiel König der Könige. Das heißt, da reiten nur die Könige aus diesen vorherigen Ringreiten gegeneinander. Das ist immer bei Olaf Lilienthal hier direkt hinterm Deich einmal im Sommer mit so einer großen Pferdeschau auch verbunden. Und das wird hier schon ganz hoch gehängt. Also das ist auch nicht...
Sorry.
Alles gut. Tatsächlich, wo war ich?
Genau, hinterm Deich richtig groß Bambule.
Ja, wirklich, weil das geht morgens los. Man holt den König ab. Also der wird zu Hause abgeholt und dann gibt es da den ersten Umtrunk. Dann hat man noch nicht mal geritten.
Okay.
So,
jetzt,
ne?
Ja, jetzt kommt es ja nicht.
So, bist du dabei?
Ja, genau.
Da gibt es eben den Umzug dann durchs Dorf. Mhm. Das wäre so die traditionelle Variante. Das macht inzwischen jedes Dorf auch anders. Also ich spreche jetzt an alle Ringreiter, die mir zuhören. Ich spreche jetzt von Nordstrander Ringreiten, nicht von Eiderstedter Ringreiten. Und dann geht es eben zum Festplatz gezogen. Dann muss man sich jemanden organisieren, der das Pferd festhält in den Pausen, weil das ja nicht von alleine irgendwie stehen und unbetreut da stehen kann. Dann wird eben geritten. Und dann gibt es eben unterschiedliche, ja, wie erklärt man das? am besten für jemanden, der es nicht kennt. Es gibt eben, ich sag mal, ein Preisringreiten. Da geht es eben darum, wer am meisten Ringe einfach gestochen hat. Und dann gibt es ein Königsreiten. Da geht es in der Regel darum, wer dreimal hintereinander als erstes den Ring getroffen hat, der wird König.
Okay.
So, und dann ist das Ringreiten dann nachmittags irgendwann vorbei. Dann hat man so 2-3 Stunden und dann geht es zum Ringreiterball. Also dieser Tag ist wirklich kein Zuckerschlecken.
Ja. Aber ist das dann auch so wie beim, ich weiß ja, also ich komme ja nicht von hier, bei uns ist ja auch Schützenfest eher so gewesen. Aber da hat man ja mit Absicht daneben geschossen, weil man ja immer derjenige ist, der beim nächsten Mal zahlen musste. Ist das da auch
das
so?
Das ist hier auch so. Okay. Also, das fällt immer besonders auf, wenn du vorher die Leute hast, die eigentlich jeden Ring einzeln treffen. Mhm. Und dann geht es ums Königsring reiten und komischerweise gehen sie nur noch dran vorbei. Oder irgendwie die Lanze ist gerade runtergefallen oder das Pferd ist durchpariert und man hat nicht mehr galoppiert. Ich glaube, den Trick kennt jeder.
Ja, wahrscheinlich. Es ist mir trotzdem ein Rätsel, wie man das absichtlich treffen kann, dieses Loch. Also das weiß ich auch nicht.
Also es ist Übung. Also ich habe bei mir jetzt auch gemerkt, wir haben die letzten oder das letzte Jahr tatsächlich auch jetzt, wie ich praktisch wieder ein Pferd hatte, dass das auch konnte und so weiter, dann wieder angefangen zu trainieren. Und das ist nicht einfach so, du musst schon sattelfest sein und du musst auch ein Pferd haben, das, ich sag mal, ruhig durchläuft. Also das kann man in der Regel auch nicht mit jedem Pferd machen oder muss man das wirklich dann üben.
Und wie schwer ist diese Lanze? Oder wie groß ist die?
Also das,
groß.
Das ist Holz, was sind das, so 2 Meter,
okay.
1,50 Meter, 2 Meter, genau. Das ist, hat eben oben meistens auch eine Metalllanze, also da muss immer ein Korken oben drauf, eben auch aus Sicherheitsgründen, gerade wenn man nicht reitet oder auch wartet, dass die anderen durch sind, dann sieht man immer, dass, dann haben die Ringreiter die Lanze auf dem Fuß praktisch stehen und stecken oben den Korken drauf. Das ist der Grund, weshalb wir in Nordfriesen immer alle so viele Korken sammeln von den Weinflaschen, weil die auf die Lanze rauf müssen.
Der Wein will ja auch getrunken werden.
Nein, dann, ne? Es gibt da auch tatsächlich die eiserne Regel, wer diesen Korken da nicht drauf hat, muss einen ausgeben.
Oh.
Und das wird teuer, wenn du das ein paar Mal am Tag vergessen hast.
Also im Endeffekt ist es auch über Buseln, es geht ums Trinken.
Ja, genau.
Okay, gut.
Man muss die Feste feiern, wie sie kommen.
Offensichtlich. Genau. Besonderes Leben hier auf Eiderstedt.
Ja, und man muss sich halt drauf einlassen. Also ich glaube tatsächlich, es ist ja schon sehr ländlich und es ist nicht so, dass die Leute auf dich zukommen, wenn du neu hier hinziehst, sondern du musst dich schon rühren, wenn du was willst. Also da ist es immer von Vorteil, wenn du dich in Sportverein einmeldest oder dann vielleicht doch in Boselverein und wenn es nur dafür da ist, dass man irgendwie ein paar Leute kennengelernt hat oder so ein bisschen weiß, wen muss ich anrufen, weil die doch dann erstmal so ein bisschen dich beäugen so von der Seite. Das ist nicht mal böse gemeint. Ich glaube, wir sind einfach erstmal so ein bisschen, dass wir erstmal gucken, was ist denn da eigentlich los?
Was will der hier?
Ja, genau.
Und bleibt, dann geht das wieder. Genau.
Wollen die jetzt wirklich hier bleibt wohnen oder sind das so Zweitwohnungsbesitzer, die jetzt wieder...
Aber ich finde so, wir könnten wirklich mal so Hotel Boseln, also dass die Hotels, ich finde ja Boseln wirklich toll, ich habe das jetzt erst 2 Mal gemacht, ich finde das wirklich großartig,
das
ist halt was irgendwie jeder machen kann.
Ja,
du musst
jetzt
nicht irgendwie reiten können, du musst nicht schießen können, egal wie du sportlich drauf bist.
Stimmt, wir können ja 4 Teams mal gründen, ne?
Ja, genau. Und wenn wir schon dabei sind, müssen wir auch gleich einmal erklären, was Klotstockspringen eigentlich ist.
Okay, da bin ich raus. Kannst du nochmal sagen, wie heißt
Klotstockspringen.
Was ist denn der Klotstock?
Das ist auch ein, also ich nenne es mal 2 Meter langer Holzstab, mit dem ist man früher über die Grüppen gesprungen. Wir hatten ja früher die ganzen Gräben zwischen dem Marschland und wenn man eben von Feld zu Feld wollte, hat es ja viel zu lange gedauert, immer außen rum zu laufen.
Ach, wie lustig.
Und deshalb hatte man dann immer so einen Stock mit, den Klotstock, den man in die Mitte des Grabens gesteckt hat und dann hat man sich von links nach rechts über den Graben geschwungen. Einfach, weil das eine riesen Zeitersparnis war. Heute macht das keiner mehr. Ich weiß, dass die Jäger, die haben das immer noch mal mit, wenn die auf Treibjagd sind oder so, weil es eben auch schneller geht. Inzwischen ist das so Jux und Dollerei. Mhm. Viele haben es auch vergessen, aber es ist auch eine Mordsgaudi einfach, wenn man da ich sag mal mit 10, 15 Leuten steht. Wir machen das mit der Clique immer mal. Wenn man dann auch gerade irgendwie so Gruppen hat, die wirklich so einen Meter voll sind oder so, irgendeiner fällt immer rein. Und es gibt die wildesten Situationen da, also wirklich, dass der Stock in der Mitte vom Graben stehen bleibt und die wie so ein Äffchen so runterrutschen, so zack.
Und was macht man mit dem Bollerwagen? Wo der ganze Alkohol drin ist?
Ja, der steht nebenbei. Für die dann kalt geworden oder nass geworden sind, dann...
Dann schmeißt man sich rüber dann irgendwann eins.
Ja, derjenige, der reingefallen ist, muss den dann immer...
Also bei mir in der Familie gilt auch zum Beispiel, wenn wir das irgendwie mit der Familie mal machen, wenn einer nach dem zweiten Mal nicht reingefallen ist oder noch gar keiner reingefallen ist, dann muss sich einer opfern, damit die Stimmung einfach ein bisschen besser wird. So, dann ist man natürlich auch die Lachnummer des ganzen Tages. Aber...
Schön. Klingt das ist nach den Anfängen von Stabhochsprung.
Ja. Ja, ja, ich glaube tatsächlich oder würde behaupten, wer gut Klotstock springen kann, der ist bestimmt auch gut in der Schule gewesen beim Stabhochsprung.
Also ich finde, wir machen da mal Teams. Das sollten wir mal machen. Busel also, und Klotstock springen.
Genau, kann man gut in St. Peter-Böhl, habe ich damals auch geleitet bei der Tourismuszentrale.
Lefke, da, sag Bescheid. Da werden wir was aufgleisen. Ich finde, da machen wir mal ein Team-Event raus.
Ja, dann können wir auch gleich Teepunsch dazu machen. Das machen wir irgendwie im September, Oktober.
Gibt es da auch ein festes Rezept, was man hier trinkt bezüglich Tee?
Ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Also ich mag zum Beispiel nicht, wenn es ganz so stark ist. Ich bin die Fraktion, die ziemlich viel Wasser da reinkippt.
Das wechselst du mit Ostfriesen.
Achso.
Die Ostfriesen-Tee.
Wir sind die, also ich mag auch lieber einen Pharisäer als einen Teepunsch.
Ja, oh ja, da bin ich auch dabei. Da bin ich auch mehr dabei.
Da werden jetzt ganz viele von meinen Kollegen hier lachen, weil ich glaube, eine meiner ersten Amtshandlungen hier war, dem Team beizubringen, wie man vernünftig richtig Pharisäer macht.
Das ist nicht so einfach, weil das, was man hier auf dem St. Peter bekommt in den meisten Läden, ist wirklich
blöd. Ja, und wenn du den dann einmal trinkst, ja, der muss schon und der falsch sein gemacht ist, ja, du trinkst den nie wieder.
Nee, das stimmt.
Ja. So, das und stimmt. Dann standen wir erstmal hinter der Bar und haben erstmal so rumwarm machen und dann genauso und so viel, dann den Zucker rein nicht oder erst umrühren und dann danach eben nicht mehr.
Richtig. Also wir sind jetzt bei Pharisäer. Klotstock springen, Ringreiten und Boseln und Pharisäer.
Ringreiten, nee, dann haben wir die Beinbrüche okay, das und so okay aufgespießt mit dabei. Das geht nicht. Okay,
nee, das ist
die Korken ausgegangen.
Ja, genau.
Verloren im Graben oder so. Ja.
So, und nun zweite Heimat.
Stimmt, da müssen wir auch noch ein bisschen drüber reden.
Stimmt, wir sind schon wieder vom Thema abgekommen.
Was machst du hier?
Was mache ich hier? Ja, was machst du hier? Ich bin als stellvertretende Direktorin eingestellt worden. Mhm. Und,
noch gar nicht so lange, ne?
Nee, also tatsächlich seit letztes Jahr April dabei. Hab mir dann im Lockdown galanterweise erstmal den Ellbogen gebrochen und bin 2 Monate später angefangen.
Oh.
Genau, aber dann auch voll eingestiegen im Sommer und hab mir erstmal alles angeschaut. Und jetzt unterstütze ich Helga eben in allem, was irgendwie so anliegt, bin da und habe den Schreibtisch voll.
Also eigentlich ein Jahr hier, aber noch nie wirklich ein Jahr gearbeitet.
Ja, genau.
Aber wie bricht man sich denn den Ellenbogen?
Ja, das ist jetzt, das war jetzt die falsche Frage, weil das war wirklich doof.
Ringreiten?
Nein, auch nicht vom Pferd gefallen, das war die erste Frage im Krankenhaus. Ich bin tatsächlich beim Joggen hängen geblieben. Also sowas muss man erstmal hinkriegen. Ja.
Zu und schnell zwar, gewesen,
oder? Nein, es gibt im Süderheverkog so einen Plattenweg mit einer Absperrung, mit so einer Eisenkette drüber. Und ich hatte Stöpsel in den Ohren, habe Käppchen geguckt und nicht auf die Straße. Normalerweise springe ich da galant drüber, wenn man es Mops hat. Und diesmal hatte ich mich halt verschätzt und bin hängen geblieben.
Oh nein.
Tat das weh? Bestimmt, oder?
Ja. Also war nicht so witzig. So mit OP und Krankenhausaufenthalt und dann in Zeiten von Corona ist.
Findet dich da jemand? Also wenn man da irgendwo stürzt, ist auch blöd, ne?
Ja, wenn man ein gutes Nachbarschaftsnetzwerk hat, dann ist das alles kein Problem.
Ich will dann da liegen bleiben.
Ich kenne ja auch noch keiner so richtig. Also.
Nee, bin tatsächlich auch noch erstmal nach Hause. Also das ging noch alleine. Weil, ich würde sagen, stand auch ein bisschen unter Schock. Also hatte beide Hände blutig auch, weil mich natürlich mit beiden irgendwie abgestützt. Und dann habe ich mir sogar noch die Hautfetzen abgeschnitten. Und dann merkte ich irgendwann, der Arm wird dick.
Oh nein. Schön, dass wir dich so bei guter Gesundheit und bester Laune jetzt hier sitzen sehen. Und ich muss übrigens sagen, nochmal auf die zwei Damen zu sprechen. Dieser Kuchen ist phänomenal. Großartig. Hausrezept hast du vorhin gesagt, ne?
Ja, tatsächlich.
Helgas Hausrezept? Helga, wundervoll, danke schön.
Ja, meiner ist schon weg.
Ja, meiner ist ja auch nur noch letzte Stückchen.
Ich komm da gar
nicht. Du kommst nicht dazu. Deine Belohnung hinterher. Ja.
Und was war der Beweggrund, in der zweiten Heimat anzufangen? Also du hattest ja vorhin schon gesagt, so wegen der Geschichte des Hauses und was das Haus vermitteln möchte. Aber gibt es noch andere Gründe oder hätte ja auch ein anderes Hotel, was vielleicht ein bisschen Geschichte in St. Peter erzählt? Oder in Friesland?
Also ich möchte mal behaupten, dass wir alle uns unseres Ortes und unserer Geschichte sehr bewusst sind. Das wird wohl auch in ganz vielen anderen Betrieben hier vermittelt, aber ich hatte hier eben gleich so dieses Gefühl, dass das alles ein bisschen herzlicher zuging, dass man irgendwie noch offener empfangen wurde, als man sowieso schon empfangen wird hier im Ort. Und das passte zwischen Helga und mir auch gleich. Und so, dass ich gesagt habe, okay, das kann ich mir vorstellen. Und das ist was ich selber auch vermitteln möchte, irgendwie, dass man Zeit auch hat für die Anliegen der Gäste und auch die der Mitarbeiter und dass es nicht so in der Masse untergeht. Also für mich ist diese Größe vom Hotel auch perfekt, dass es, ich sag mal, jetzt keine 100 Zimmer sind.
Noch nicht.
Ja, aber selbst dann sind wir ja nicht bei 100.
Nee, das stimmt.
Also es ist kein Platzl-Hotel München mit 178 Zimmern. Genau. So, sondern man hat irgendwie noch diese Zeit für dieses persönliche Gespräch an der Rezeption, beziehungsweise wenn ich rauslaufe, um irgendwie ein nettes Wort mit den Gästen zu wechseln. Und das ist eben das, was ich auch so vermisst habe, was für mich ja auch dieser Beweggrund war, zu sagen, okay, ich hatte einen tollen Job bei der Tourismuszentrale beziehungsweise Nationalparkverwaltung, sondern dass man einfach auch noch in dieses Gespräch kommt und wirklich dieses Gastgebersein noch mehr leben kann, beziehungsweise da dann eben auch wirklich von sich selber erzählen kann und dass das Interesse auch da ist. Also ich weiß von ganz vielen Gästen, wie die Hunde heißen, auch nach einem halben Jahr arbeiten, wie wir es jetzt so schön betiteln, oder was mit den Kindern ist oder ob Oma jetzt wieder aus dem Krankenhaus raus ist und so weiter. Und ich glaube, das ist das, was die zweite Heimat auch ein bisschen ausmacht, dass wir eher so, ich sag mal, dieses Familiäre sind und auch anbieten, so von den ganzen Dingen, die wir tun, dass da wirklich echtes Interesse auch dahinter steckt für die Menschen, die hier zu uns kommen, aber die eben auch bei uns arbeiten. Also Helga sagt immer so schön, es menschelt bei uns sehr, und das kann ich, glaube ich, einfach nur unterschreiben.
Ja. Stimmt, das sagt sie immer.
Ja, stimmt. Weil es ist schwierig, dass bei uns irgendwie was an uns vorbeigeht, weil eben dafür das Haus dann doch, ich sag mal, so die Größe hat, dass man doch vieles mitbekommt. Das ist natürlich auch immer ein bisschen Herausforderung, gerade so für uns dann in der Direktion, dass man auch sagt, okay, ich bin jetzt gerade mal eine Stunde nicht erreichbar, weil wir wirklich irgendwas fertig machen müssen oder eine Sache zu erbringen, weil wenn man sagt, dass man immer offene Türen hat, das wird dann eben auch viel genutzt. So, dann
ja, und dein Job, wenn du sagst, Stellvertretung Direktion, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht abgegrenzt von hier nach da, ne? So wie man sonst vielleicht einen klassischen Bürojob irgendwie kennt. Und wenn man jetzt nochmal schaut, den Weg, den du schon gegangen bist, ich habe letzte Woche ja mit Kate aus den Heimathafen-Hotels gesprochen, auch so spannenden Weg in der Hotellerie, Gastronomie und bei dir ja auch, ne? Also viele schon gesehen, einiges ausprobiert, wieder zurück in die Hotellerie und auch jetzt. Ja, ich glaube, sehr spannend und vielfältig.
Ja, und ich glaube tatsächlich auch, man entscheidet sich so bewusst dafür oder dagegen. Also wenn man was anderes gesehen hat, dann weiß man, wie es ist. In meinem Fall dann öffentlicher Dienst. Und hat natürlich da auch, hat alles seine Vorteile so. Gerade wenn es um so Sachen wie Kurzarbeitergeld geht oder so, da ist man natürlich im öffentlichen Dienst super aufgehoben. Aber wenn das nicht irgendwie nicht das ist, was einem Spaß macht, dann glaube ich...
Aber grundsätzlich hat man erstmal viele Möglichkeiten, ja, oder? Also das wird mir immer noch mal wieder mehr und neu bewusst, was man alles für Möglichkeiten hat, wenn man sich so für diese Branche irgendwie auch entscheidet. Ja. Ne?
Also man ist gern gesehen, egal wo man hinkommt. Ja.
Gibt es so ein Projekt, also du hast jetzt die Chance, sozusagen deinen Chefs das Messer auf die Brust zu legen.
Nein, das mache ich nicht.
Und wir besiegeln das jetzt hier. Gibt es so ein Projekt, wo du sagen würdest, das würdest du gerne mal machen? Also das ist sowas, wo du sagst, also... Ich habe ja auch so, als ich dann nur irgendwann Hotellerie angefangen habe oder diese Position angegangen, habe ich gesagt, ja, das ist so eine Vision, ich habe dich irgendwie mal, wo ich hin will, mit dem Unternehmen so. Und gibt es da für dich auch irgendwas? Also ist ja, du bist ja sozusagen hier die zweite Person hier im Haus.
Also ja.
Du bist ja schon.
Also ich habe tatsächlich jetzt gerade ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt. Wir wollen die zweite Heimat ein bisschen nachhaltiger machen. Zweite Heimat wird grün. Ist natürlich mein Paradethema. Da habe ich ja jetzt schon lang und breit erzählt. Und da habe ich auch echt Lust zu. Und da kann ich natürlich auch aus dem Vollen schöpfen, so was Erfahrung ist. Und das wäre für mich irgendwie toll, wenn man da noch ein bisschen mehr in die Zusammenarbeit kommt. Auch vielleicht noch ein bisschen mehr von der Region vermitteln kann. Nicht nur den Gästen gegenüber, sondern auch den Mitarbeitern. Ja, viele, die auch gar nicht unbedingt von hier kommen. Und dass man da auch noch so ein bisschen das Gespür vermitteln kann, was ist eigentlich so besonders hier, weil oft ist es ja doch so, gerade in der Hochsaison, dass man zur Arbeit fährt, arbeitet, nach Hause und dann, ich sag mal, zu Hause vielleicht noch seine Joggingrunde steht, aber gar nicht mal so das vor der Haustür genießen kann. Und da würde ich gern ich sag mal, alle noch ein bisschen mehr mitnehmen, wie schön es eigentlich sein kann, hier zu leben und zu arbeiten, wenn man tatsächlich weiß, was wir alles zu bieten haben. Vieles ist einem, glaube ich, gar nicht bewusst, wenn man hierher kommt. Ja. Weil man so in seinem Hoteluniversum ist.
Ja, Hoteluniversum und auch eben vielleicht so ein bisschen das Universum, wo man herkommt. Ne? Also da guckt man vielleicht zu schnell erstmal auf das, was nicht da ist und was man irgendwie kennt, als irgendwie die Möglichkeiten zu sehen, die das Neue irgendwie bietet.
Ja, genau.
Ja, ich glaube, was wichtig ist, und ich glaube, das, was, wenn ihr, also Olo hatte das heute Morgen schon so beiläufig erzählt, und eben, als du dir deine Geschichte erzählst, sag ich, ah, okay, da weht der Winter so eingekauft haben.
Genau, geklaut.
Nee, aber ich glaube, was du ansprichst, ist, dem Job mehr Sinn zu geben. Mhm. Also, dass man eben nicht nur, und ich glaube, das können alle unsere Häuser, glaube ich, so ein bisschen bestätigen, jeder auf seine eigene Art und Weise, jeder spricht ein anderes Image für sich an, aber dass es eben nicht nur Image ist, sondern dass es irgendwie eine Nachhaltigkeit gelebt, hat, also dass es gelebt ist, genau. Ja. Und dass du den Mitarbeitern irgendwie eben was mitgibst. Also dass es eben nicht nur, dass du von 8 bis 16:30 Uhr stehst und dann gehst du nach Hause, sondern ja, es steckt eine richtige, echte Geschichte und Story und eine Vision dahinter. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, da trefft ihr, also mit dem Weg, den ihr da gehen möchtet, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Nische.
Ja.
Und auch glaube, gerade auch nach Corona wird sich da auch, oder auch viel bei den Menschen verändern noch. Also auch, also ich warte noch ein bisschen drauf, weil es immer hieß, nach Corona wird sich so vieles verändern. Ich warte noch drauf, aber ich glaube, es ist einfach so, es braucht einen Moment.
Die Deutschen sind nicht
so, zack und heute verändern wir die Welt.
Ja, ich glaube auch, dass das braucht noch so ein bisschen. Mhm. Und, aber ich finde es eben auch so wichtig, weil das auch wieder so gesagt, das ist auch eben für Mitarbeiter, ne, die irgendwie Sinn in ihrer Arbeit suchen. Ne? Das ist ein wunderbares Beispiel dafür. Und so wollen wir ja auch unsere Leute für alle unsere Häuser irgendwie suchen. Nicht nur, dass die eben einfach nur irgendwie ihren Job machen, sondern sie wollen, also mir ist es ein großes Bedürfnis, dass die das gerne machen und wissen, wofür sie das tun und einfach Bock drauf haben und eben auch dahinter stehen, hinter dem, was die Häuser eben auch vermitteln. Mhm. Weil nur dann, glaube ich, kann das für beide Seiten richtig, richtig gut werden.
Genau.
Und sich auch immer weiterentwickeln, weil dann kommen auch wieder neue Ideen rein und da kann man gemeinsam eben diesen Weg ganz gut beschreiten.
Mhm. Und du sagtest ja, das Projekt Heil 2 der Heimat wird grün. Gibt es denn schon so ein, zwei Dinge, die du vielleicht erzählen kannst oder erzählen möchtest vielleicht?
Da ich das jetzt nicht abgesprochen habe, würde ich mich da jetzt erstmal zurückziehen. Gut.
Alles klar.
Reichen wir nach.
Genau. nein, also es ist tatsächlich so, dass wir schon den Nationalpark ein bisschen im Blick haben. Natürlich auch so ein bisschen dem geschuldet, dass ich da jetzt natürlich auch die letzten 2 Jahre sag mal, viel gemacht habe und man da natürlich auch sagt, okay, wenn man das Hintergrundwissen hat, dann will man das natürlich gerne auch ein Stück weit nutzen und auch ein bisschen in der Region bleiben. Ne? Also, dass wir uns jetzt irgendwie nicht auf eine große internationale Zertifizierung bewerben, ist, glaube ich, irgendwie verständlich, weil wir eben eine zweite Heimat sind, die sehr verwurzelt ist in den regionalen Sachen und dann passt natürlich, ich sag mal, ein Engagement irgendwie ein bisschen mehr für den Nationalpark oder das, was hier vor Ort ist, viel, viel besser zu uns. So, ne?
Ja, das finde ich eben auch. Also gerade so, es gibt ja 1000 Themen, die man anfassen kann, aber ich finde genau das, was du ansprichst, ich finde das Wasser, also die Küste ist so ein Thema für uns hier oben und dann damit eben verbunden das Naturschutzgebiet.
Mhm. Ja.
Ich glaube, wir brauchen immer gar nicht so weit irgendwie über den Tellerrand hier zu schauen und zu gucken, welche Projekte können wir denn in, hier in Deutschland oder auf der Welt verändern. Mhm. Ich glaube, wenn jeder Ort für sich selber das macht, dann sind wir da schon viel, viel schneller voran, als wenn irgendjemand aus St. Peter irgendwas in Garmisch-Partenkirchen unterstützen würde.
Ja, genau.
Total authentisch.
Bin ich auch.
Aber da eben auch immer das Bewusstsein, dass das natürlich auch eine Entwicklung ist und dass das nicht von heute auf morgen geht. Da muss man erstmal auch das Netzwerk eben knüpfen und es dauert einen Augenblick und dann bin ich ganz gespannt, wie das in 2 Jahren aussieht. Dann müsst ihr mich dann nochmal einladen.
Ja,
und dann
das.
Jedes Jahr.
Hiermit gebucht.
Dann darfst du bestimmt auch was erzählen. Nee, aber ich glaube, das ist ein Prozess, der nie endet. Mhm. Weil egal, in dem Moment, wo man sich entscheidet, neue Speisekarte anzufangen oder wenn man sich entscheidet, oh, wir brauchen mal neue Bettdecken oder wir wollen unsere Zimmer renovieren. Also es ist ja immer mit jeder Frage, die dann irgendwie gestellt, die man sich, oder jedes Projekt, was man sich dann annimmt, muss man sich diese Frage stellen. Mhm. Ich glaube, das ist ein unendlicher Prozess, der nie zu Ende sein wird. So,
und was natürlich auch spannend sein kann. Von heute auf morgen umdrehen, das
Punkt,
ne? Also.
Und wenn wir schon dabei sind, was würdest du denn für den Ort wünschen? Wenn du jetzt eine Woche lang Bürgermeister wärst.
Oh Gott, das sind die fiesesten Fragen.
Ja, aber du bist hier verwurzelt, du lebst hier, du bist hier geboren.
Ja.
Ich finde das immer, also Diana und ich, wir können ja immer sagen, was wir uns wünschen, weil wir natürlich auch von außen kommen. Und wir haben sicherlich nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf die Sache. Wir sind hier nicht geboren, wir sind jetzt noch nicht so verwurzelt wie du. Aber ich finde es eben spannend, was du dir wünschen würdest, also für diesen Ort oder für die Region, muss ja nicht nur für den Ort sein. Man darf es nicht nur auf St. Peter, sondern auf einer steht vielleicht.
Ich glaube einfach, dass man sich so ein bisschen das Bewusstsein behält für die Herkunft und für dieses friesische Heimatverbundene. So. Das fällt immer so ein bisschen hinten rüber, habe ich das Gefühl. Weil der Ort, der entwickelt sich immer schneller, immer weiter. Wir kriegen immer mehr Gäste und manchmal geht so diese Seele vom Ort verloren, habe ich so das Gefühl. Also, dass man wirklich sich nochmal bewusst macht, was eigentlich, ja, wo wir herkommen, wie vielleicht auch der Tourismus hier entstanden ist und dass das eben tatsächlich 1900, ich weiß nicht, 5, Klaus Heidmann wird jetzt wahrscheinlich den Kopf schütteln.
Um und bei.
Ja, genau, irgendwie hier wirklich mit ganz kleinen Badepensionen angefangen ist und wo wir jetzt heute eigentlich sind und dass man da eben auch gerade in der Ortsentwicklung nicht alles übers Knie brechen kann und dass man auch ein bisschen mehr ins Gespräch kommt, was manche Dinge angeht. Ich habe manchmal das Gefühl, man redet auch einfach nur aneinander vorbei und dass man ein bisschen mehr Verständnis vielleicht, glaube ich, für sich gegenseitig aufbringt. Das würde mir am Herzen liegen, glaube ich.
Würdest du das unterstützen, wenn St. Peter sagen würde, wir wären autofrei?
Naja, es ist immer so ein bisschen eine Frage davon, wie man es anstellt. Ne? Mhm. Also es muss ein fundiertes Konzept dahinter sein. Es braucht Mittel und Wege, das auch irgendwie mal auszuprobieren und dann auch wirklich eine Ehrlichkeit zu sagen, okay, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Weil es natürlich schon so ist, dass die meisten unserer Gäste mit dem Auto kommen und dass unsere öffentliche Verkehrsanbindung nicht besonders toll ist, muss ich, glaube ich, hier keinem erzählen. Das hat, glaube ich, jeder schon ausprobiert. Jeder hat schon mal in Husum eine Stunde gewartet, weil der Anschluss nicht ging oder weil Schienenersatzverkehr kam oder wie auch immer. Aber ja, es kommt ein bisschen drauf an, wie sich das entwickelt. Ne? Also ich sehe das tatsächlich eher dann vielleicht, dass wir Richtung E-Mobilität gehen als komplett autofrei, weil ich glaube, das ist nicht machbar. Gerade auch mit den Strandparkplätzen, die ja auch Naturschutzprojekte kofinanzieren. Das wissen ganz viele ja immer nicht. Also Teil der Einnahmen für den Strandparkplatz fließt in Naturschutzprojekte. Das ist eine nicht unerhebliche Summe, die da eben auch für tolle Naturschutzprojekte benötigt wird und auch in, irgendwie zustande kommt. Und da muss man natürlich dann wirklich das große Ganze sehen und einfach gucken, wie kann ich, ich sag mal, den Gesamtort dann dahin entwickeln. Mhm. Also ich glaube,
Klar, man muss sich natürlich Gedanken machen, wo kommen die Tausende von Euro dann her, wenn sie nicht mehr da am Strand sind. Aber man darf, also ich finde aber auch, dass es ein gutes Konzept wäre. Klar, hast du vollkommen recht, man muss schauen, dass das ganzheitlich und auch und ehrlich. Aber es würde natürlich nochmal die ganze Lebensqualität nach oben und es würde den Ort nochmal ruhiger machen. Mhm. Ich finde, also im Sommer ist der Ort schon, also ich habe in Hamburg auf St. Pauli gelebt, das würde ich vergleichen. Also im Sommer, wenn du dann hier im Bad bist.
Ja, diese einschlägigen Straßen.
Genau, wenn du hier im Bad dann mit dem Autoverkehr, mit dem, was da an Traffic ist, jetzt mal zugespitzt gesagt. Ja. Genau, aber es ist schon so, ich denke, wenn das hier ein bisschen.
Wobei das natürlich auch so diese Spitzentage sind. Ne? Das sind so 15, 16 Tage im Jahr, wo es dann hier richtig hochkocht und den Rest der Zeit fließt es vom Gefühl her.
Ja, na, also, natürlich,
ja, genau.
Da gebe ich dir vollkommen recht. In Ording ist das immer ein Grundrauschen. Aber der Rest vom Ort, ich sehe das immer am Arbeitsweg. Im Winter brauche ich 5 Minuten und im Sommer brauchst du 20 Minuten.
Das geht mir tatsächlich auch so und bin ich immer froh, wenn ich durch den Timmlauer Kurk fahren kann. Das geht dann doch schneller.
Stimmt. Ich habe es ja noch ein bisschen weiter im Moment von Hamburg aus und ich habe ja jetzt hauptsächlich die Corona-Zeit miterlebt und jetzt, dass ich mir noch mal ein paar Minuten rausfahren kann auf den letzten Metern, ist auch vorbei.
Beziehungsweise ist auch früher los auch wieder da, ne? Also wenn das dann anfängt zu regnen und alle hier fluchtartig den Strand verlassen, hatte ich das gestern stimmt. auch, stand ich das erste Mal dieses Jahr wieder im Rückstau.
Aber ich glaube in der Tat, dieser Punkt der Ruhe, ich glaube, der wird auch unseren Gästen immer wichtiger werden. Ne? Also natürlich den Einwohnern hier, aber auch wenn man das Bedürfnis hat, ans Meer zu fahren, das ist etwas, was es braucht, weil es ist alles so voll, es ist so lärmig und ich fand einen schönen Nebeneffekt der Corona-Zeit war wirklich, dass selbst in der Stadt es teilweise deutlich ruhiger war. Nicht so voll, nicht so viel Gewirmel, nicht so viel Autohupen und das Bedürfnis nach Ruhe ist schon da. Also es ist schon wichtig, dass wir das auch nicht vergessen. Und wo, wenn nicht hier? Ne?
Also ich hatte auch tatsächlich das Gespräch mit einer Mitarbeiterin, als wir letzte Woche wieder angefangen sind, wo sie sagte, boah, ich muss mich an die Gäste erstmal wieder gewöhnen. Weil man hatte jetzt die ganze Zeit den Strand für sich alleine, keine Menschenseele gefühlt und das über mehrere Monate. Und jetzt eben so von 0 auf 100, der Strand ist wieder voll. Wir genießen das natürlich auch, wenn keiner da ist.
Ja.
Ne? Also. Aber es ist ganz witzig, ne? Also man muss sich überlegen, wir haben ja trotzdem Luxus. Also wenn wir überlegen, also
wir uns über viele Menschen beschweren, ist immer noch genug Platz.
Genau. Also wenn man am Hundestrand ist, also klar, jetzt in der Corona, also als alles zu war, da waren wir wirklich die Einzigen mit unserem Hund und jetzt sind da halt, 5 Hunde oder 10 Hunde und man denkt sich, oh, was ist jetzt hier los? Aber es ist immer noch so, dass du 200 Meter links und rechts niemanden neben mir laufen hast. Also es ist immer noch Luxus, von dem wir hier sprechen. Also wir sind nicht an der Ostsee, wo wir wie Sardinen nebeneinander liegen.
Ja, das habe ich mir in der Tat auch gedacht, als ich die ersten Bilder hier von der Lübecker Bucht und so gesehen habe, wo es immer noch jedes Jahr voll, aber alles entspannt. Und ich dachte, das ist Sache der Betrachtung.
Genau.
Das finde ich durchaus schön und ein riesen Mehrwert der nordfriesischen Küsten, dass es einfach schön breit und Platz und durch Ebbe und Flut auch einfach immer wieder veränderlich ist und sich immer wieder bewegt. Mhm. Das ist schon ein Riesengeschenk, was wir hier haben.
Wobei das ja auch immer spannend ist, also wenn man Gäste hat, die das erste Mal hier sind, wo ist denn das Wasser?
Sie sich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt haben.
Nächstes Jahr fahre ich wieder an die Ostsee, hier ist ja nie Wasser.
Moment.
Ja, genau. Da gibt es wunderschöne Gästekommentare im Internet zu lesen. So, Hotel war am Strand beschrieben auf der Webseite.
Ja, genau.
Aber 3 Kilometer laufen.
Das hatten wir auch schon. Also. Beziehungsweise dann so Sachen wie: sie haben keinen Swimmingpool im Hochsommer. Da ist man immer kurz gewillt, darunter zu schreiben: naja, unser Swimmingpool ist 50 Meter hinterm Deich. Also,
so, ne? Der größte.
Ja, größer geht nicht.
Ja. Ja, das, wie gesagt, ist eine wirklich spezielle, besondere Region und auf die man sich einlassen muss.
Und kannst du dir vorstellen, nochmal wegzuziehen wieder?
Tatsächlich nicht. Also ich bin jetzt wieder so hier angekommen, auch genieße das ja auch wieder so, dass meine Familie so um mich rum ist. Da müsste schon sehr viel kommen und passieren, dass ich sage, ich breche nochmal alle Zelte ab und gehe nochmal irgendwie hin. Mhm. Ich bin total froh, dass ich diese Erfahrung machen konnte in Ramesburg, in München, in Bremen. Habe aber auch das Gefühl, okay, Stadtleben habe ich da alles irgendwie mitgekriegt, Berge habe ich irgendwie mitgekriegt. Wir waren in München jedes Wochenende gefühlt irgendwie wandern oder Skifahren. Hat auch was für sich, will ich gar nicht abstreiten, genieße ich auch noch, wenn ich jetzt irgendwie in Urlaub da mal wieder runterfahre. Aber das ist eben... Ja, ich bin hier verwurzelt und hier fühle ich mich wohl und mir würde das Wasser fehlen. Mhm. Und der Wind auch. Also wirklich, es war dann schon früher immer so, wenn ich hier hoch war, einmal durchpusten lassen.
Und du sagtest ja vorhin so, also wie würdest du den typischen Nordfriesen denn so bezeichnen? Du hast ja vorhin gesagt, beim Boseln guckt er erstmal komisch, wenn man als Neuling kommt. Aber was glaubst du oder was ist deiner Meinung nach, macht so die Leute hier oben so anders oder für dich so besonders?
Ich glaube tatsächlich, dieses teilweise erstmal abwarten, so erstmal Suche, auch alles nicht gleich auf die Goldwaage zu legen, sondern erstmal gucken, wie es läuft. Und es ist aber tatsächlich auch so, also würde ich zumindest behaupten, wenn du Nordfriesen einmal als Freund gefunden hast, den hast du auch fürs Leben. Mhm. Weil ich glaube, wir sind sehr treue Seelen, die sich da dann auch drum bemühen. Es dauert eben nur ein bisschen dann manchmal auch.
Das Eis gebrochen.
Das Eis zu brechen, genau.
Mhm. Okay.
Dann Levke.
Möchtest du vielleicht noch was, irgendwas loswerden? Du hast jetzt eine Minute.
Ich
kann sagen,
Minute.
Was du willst.
Ja, ich dachte, du hast ja noch über die Verständigkeit gesprochen. Von daher, wenn du noch mal irgendwas im Plattdeutsch, oder ist es ein friesisches Plattdeutsch? Das muss ich noch mal kurz fragen.
Nein.
Oder ist es das Klassische? Also klar, gibt es ja nicht. Es gibt ja
in diesem Fall Nordstranderplatt. Also da gibt es ja auch schon wieder Unterschiede.
Und was wäre der klassische Unterschied zu dem, was...
Naja, wir haben halt einfach unterschiedliche Begriffe teilweise. Mhm. Ne? Also, okay. Oder sprechen Begriffe anders aus. Ich habe einen Kumpel bei mir hier in der Clique auf Eiderstedt, der Eiderstedter Platt spricht und da ist es manchmal auch schon so, wenn wir irgendwie zum Kartenspielen abends irgendwie auf der Terrasse sitzen, dass er mich anguckt und sagt, das helfe ich jetzt nicht verstorn. Was hast du gesagt? So, ne? Also da versteht sich der Plattdeutsche mit dem Plattdeutschen nicht, weil irgendwie da wieder so viel Lokalkolorit drin ist, dass man...
10 Kilometer Luftlinie.
Ja,
aber.
Genau. Aber trotzdem nicht verstanden. So. Aber das, ja, ich glaube... So
also
von der
auf Plattdeutsch jetzt und du kannst sagen, was du willst. Ja. Ich muss letztens auch den Abspann mit auf meinem Dialekt machen.
Also ich muss mir ganz hart liebe danken, wie mein tolle Twede Heimatteam, weil wir haben Herr Ruth vorne und ich löf auch die, diese anstrengende Monate, wo hier nicht so viel los wäre und wo das Hotel auch dich wäre. Und deshalb einfach mal vielen Dank, dass wir alle noch da sind und alle hier so toll die erste Woche mit uns mockt haben. Und ich freue mich wirklich auf eine Saison mit Jan. Das, denke ich, war richtig gut.
Super.
Das wird richtig gut. Vielen lieben Dank, Levke.
Vielen Dank und viel Erfolg noch für dein zweites Jahr.
Danke.
Und dass du noch lange in der zweiten Halle bleibst und die Jungs und Mädels ordentlich anschiebst, dass sie den Weg gehen, den sie gehen wollen.
Und so viel Spaß dabei hast.
Ja.
Danke dir.
Danke sehr.